Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
And so today I'm announcing that I will not be seeking re-election.
Neuseelands Premierministerin Ardern hat überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Die 42-jährige erklärt,
der Rücktritt von Jacinda Ardern im Januar 2023. Nach fast 6 Jahren als neuseeländische Premierministerin hätte sie nicht mehr genug im Tank, um weiterzumachen.
I know what this job takes and I know that I no longer have enough in the tank to do it justice. It's that simple.
Einen Posten in der Spitzenpolitik abgeben, weil die Energie ausgegangen ist, weil man mehr Zeit für sein Privatleben braucht? Ein ungewöhnlicher Schritt, eine Ehrlichkeit, die viele überrascht, aber auch inspiriert.
Politicians are human. We give all that we can for as long as we can, and then it's time. And for me, it's time.
Politiker sind Menschen, sagt Jacinda Ardern. Und längst wird nicht nur auf dem internationalen Parkett, auch im Deutschen Bundestag, bei Aktivisten oder in der Kommunalpolitik deutlich, das politische Tagesgeschäft laugt diese Menschen aus, überwältigt, bedroht die Gesundheit der Engagierten. Immer häufiger ziehen politisch Aktive öffentlich die Notbremse, nehmen eine Auszeit, treten zurück. Doch wie kann es sein, dass die wenigen, die sich für das Gemeinwohl der Gesellschaft, für unsere Demokratie einsetzen, so viel opfern müssen? Was macht politisches Arbeiten so kräftezehrend? Und wie lassen sich die Stressfaktoren auf ein erträgliches Maß reduzieren?
Erschöpft und ausgebrannt, wie Arbeitsbedingungen und Druck die mentale Gesundheit von politisch Aktiven gefährden. Ein Feature von Madeleine Hofmann.
Jetzt nimmst du einen tiefen Atemzug und schickst den Atem durch deinen Körper nach unten, durch deine Füße, in die Erde. Und das machst du jetzt ein paar Mal.
Am Kölner Stadtrand lebt Mona Bricke. Für den Verband Naturfreunde NRW gestaltet sie Workshops zu inklusiver Demokratie und zum nachhaltig aktiv sein und bleiben.
Wofür du sorgst, ist, dass du das jahrelang, vielleicht jahrzehntelang, vielleicht ein Leben lang machen kannst. Darum geht es mir. Ich will das mein Leben lang machen können und ich möchte, dass andere Leute das auch können.
Aktiv sein für ein demokratisches Miteinander. Das macht Mona schon seit dem Teenageralter.
Die Leute sitzen auf den Gleisen. Es kommt weder Kohle rein noch Kohle raus.
Richtig intensiv wurde ihr Aktivistinnenleben, als sie Kampagnen für den Kohleausstieg organisierte und Pressesprecherin für das Bündnis Ende Gelände war. Ein Job, der mit hitzigen Debatten und viel Kritik daherkommt. Von außen wie aus der Gruppe selbst. Mona stößt an ihre Grenzen, immer wieder, bis ihr Körper ihr irgendwann signalisiert, dass es reicht.
Also ich habe eines Morgens den Laptop aufgeschlagen und habe nichts mehr erkannt auf dem Bildschirm. Es war so eine Art Bildschirmblindheit. Mein Körper, meine Psyche hat mir da die notwendige Grenze gesetzt.
Mona sucht sich ärztliche Unterstützung, zieht sich zurück. Dass sie ihren Zustand so gut einschätzen und sich Hilfe suchen kann, verdankt sie einem Workshop für nachhaltigen Aktivismus, an dem sie kurz zuvor teilgenommen hatte.
Mir sind da auch schon verschiedene Dinge klar geworden. Aber es hat wirklich gebraucht, bis ich das umsetzen konnte. Der große Vorteil war, ich wusste, was mir passiert. Und ich wusste, dass es Möglichkeiten gibt, wieder rauszukommen und dass es Handwerkszeug gibt, dass ich gar nicht erst versuchen muss, weiterzuarbeiten, weil es eben einfach nicht geht. Und dass ich eine Pause brauche.
Aus der Pause wird ein Abschied, zumindest von der alten Form ihres Aktivseins. Stattdessen will Mona das Wissen über mentale Gesundheit und nachhaltigen Aktivismus, das ihr selbst geholfen hat, weitergeben. Stresswarnzeichen des Körpers erkennen. Übungen und Meditationen lernen, die helfen, sich mit dem eigenen Körper zu verbinden, Stress abzubauen. Mona denkt über Wege nach, wie die Seminare möglichst vielen zugänglich sein können, tut sich mit anderen Organisatoren und Anbietern zusammen, um das Angebot auszubauen.
Also wir haben angefangen hauptsächlich mit KlimaaktivistInnen und es gab aber eindeutig auch viele Leute, die im Naturschutz arbeiten, Menschen, die antirassistische Arbeit und Geflüchtetenhilfe machen. Da ist die Burnout-Gefahr fast noch größer, weil die Lage oft so verzweifelt ist und das Leid, das du mitbekommst, so krass ist. Das Problem bei Klimaaktivismus ist, dass die Bürde des Gefühls, ich und wir jetzt müssen das alles lösen, so besonders stark ist.
Ich habe die ersten Klimademos organisiert mit 16 und ich habe so 2,5 Jahre lang bestimmt jeden Tag von irgendjemand irgendwo gehört, dass die Zukunft der Welt auf unseren Schultern lastet. Und es ist so, ohne uns funktioniert es nicht. Ohne Leute, die auf die Straße gehen, ohne junge Menschen, die nachfragen, die Druck machen, gibt es keine progressive Klimapolitik in diesem Land. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine unheimlich große Verantwortung zu tragen.
Helena Marschall ist eine der Fridays for Future Deutschland-Organisatorinnen der ersten Stunde. 2018 stellt sie die ersten Klimastreiks in Frankfurt am Main mit auf die Beine. Damals geht sie, außer am Freitagnachmittag, noch zur Schule. Mit neuen Zusatzaufgaben.
Also abends eigentlich immer entweder ein Plenum in Präsenz quasi, ein Orga-Treffen oder irgendwelche Zoom-Calls. Oder damals haben wir sogar tatsächlich noch Telefonkonferenzen gemacht, wo man sich so einwählen musste. Irgendwann hatte ich so eine Vereinbarung mit der Schulleitung, dass es okay ist. Und ich habe mich immer direkt vors Büro der Schulleitung gesetzt und am Laptop und am Handy und habe immer die ganze Pause halt durchgearbeitet und Dinge organisiert. Und dann ging es wieder in den Unterricht und ja, und dann aber auch ganz oft rausgerannt, weil ich irgendwas machen musste oder irgendwelche JournalistInnen angerufen haben.
Die Bewegung wächst. Im September 2019 schließen sich deutschlandweit Hunderttausende den Protesten an, gehen unter dem Motto »Alle fürs Klima« auf die Straße, um organisiert von Fridays for Future für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Helena ist längst bundesweit und quasi rund um die Uhr aktiv.
Dann war Schulferien, aber dann haben wir einen Sommerkongress für die Bewegung organisiert und ich habe 8 Wochen in Dortmund gewohnt und habe einen Kongress für 1000 Leute organisiert. Das war jetzt halt keine Ferien. Und insofern waren natürlich viele Leute am Start, aber es gab halt auch so immens viel zu tun, weil ja das, was wir in Frankfurt gemacht haben, ist ja in hunderten Städten in Deutschland passiert. Überall haben Menschen vor Ort wöchentlich, jede Woche eine Demo organisiert, wo du jede Woche einen Banner brauchst, Technik, Reden, eine Route, eine Anmeldung, eine Kommunikation mit der Polizei und den Versammlungsbehörden, Pressearbeit und so weiter. Und das passiert jede Woche. Und dann obendrauf natürlich noch die globalen Klimastreiks und die anderen Kampagnen und die großen Kongresse und politischen Veranstaltungen und so weiter. Und ich glaube, insofern ist es nicht weniger geworden, sondern gerade auch diese ersten 2 Jahre waren einfach eine wahnsinnig trubelige Zeit.
Im Juni 2022 teilt Helena einen Post auf Instagram. Sie schreibt:
At the end of last year I burned out. It's not fun and I'm still recovering, but here's what I've learned so far. Another world is possible and we need all of our strength to fight for it.
Helena fühlt sich ausgebrannt, muss sich erholen und sensibilisiert ihre MitstreiterInnen. Wir brauchen all unsere Kräfte, um für eine bessere Welt zu kämpfen.
Also ich bin ganz oft diesem Bild begegnet von so einem Becher. Also man ist so ein Becher und man kann ganz viel von sich geben. Und wenn der Becher halt leer ist, kann man halt nicht mehr. Und ich glaube, das war so ein bisschen mein Gefühl, dass man, wenn man diesen Becher quasi nicht auch genug immer wieder füllt, dann funktioniert es irgendwann nicht mehr. Und ja, genauso habe ich das wahrgenommen, dass es einfach, dass ich kein kleines bisschen Kraft mehr habe, um weiter mich um die Welt zu kümmern.
Katharina Simons arbeitet als Psychotherapeutin in Berlin-Neukölln. Symptome wie die von Helena oder Mona begegnen ihr im Arbeitsalltag ständig.
Na, also eine Sache vorweg, Burnout ist keine Diagnose. Das ist ein Erfahrungswissen, aber es ist keine Erkrankung. Und genau, wir unterhalten uns ja eigentlich um Belastungsfaktoren oder belastete Zustände und nicht um psychische Erkrankungen. Und letztlich, also wenn man jetzt irgendwie von hinten guckt, so okay, ein Mensch ist fix und fertig, dann kann man ja nur sagen, irgendwie, okay, die konnte wohl nicht stoppen. Da waren irgendwie manche Handlungsmotivationen stärker als die selbstfürsorgliche. Und da wurde dann systematisch oder chronisch oder immer wieder über Grenzen hinweggegangen. Und das hat irgendwann dazu geführt, dass es nicht mehr ging. Und dann kann man sich darüber unterhalten, was ist halt bei der Person der Fall? Was macht es für die Person so schwer? Also zu stoppen oder zu sagen, ja, das mache ich und das mache ich nicht. Und das können ja verschiedene Gründe sein. Bei den Aktivistinnen haben wir halt immer noch die gefährliche Umgebung sozusagen. Einfach, dass die Klimakrise halt so bedrohlich ist und dieses Leben mit der Bedrohlichkeit und um dich herum kümmert sich aber irgendwie sonst niemand darum. Das ist irgendwie, belastet halt schon an sich.
Weil auch Katharina Simons den Klimawandel als große Herausforderung unserer Zeit begreift, schließt sie sich 2020 dem Verein Psychologists for Future an, der sich aus PsychologInnen gebildet hat, die sich neben ihrer therapeutischen Erwerbstätigkeit der Bewältigung der sozial-ökologischen Krisen unserer Gesellschaft verschreiben. Über 40 Regionalgruppen sind derzeit auf der Website für den deutschsprachigen Raum gelistet, von Greifswald bis Südtirol. Sie unterstützen Engagierte, zum Beispiel mit psychologischer Beratung, offenen Gesprächskreisen und Workshops zu mentaler Gesundheit.
Ein Aktivist gibt sich die Kante und sagt, okay, ich interessiere mich jetzt für die Fakten und ich will wissen, wie es um uns steht, um dann halt auch zu gucken, was ich tun kann oder was wir auch als Gruppe tun können. Und da ist eben der Handlungsspielraum ist dann wieder natürlich begrenzt. Und das ist ein Widerspruch, der einfach belastend ist. Ich glaube, das ist auch, kann man einfach genuin menschlich so sagen. Das ist offensichtlich, weil alle anderen geben sich das nicht. Ne, die machen das nicht. Also die sagen einfach nur, oh Gott, Schluck, komm, lass uns das Programm umschalten. Und das ist einfach belastend. In diesen politischen Kontexten ist das halt selten so, dass, und das trifft tatsächlich, denke ich, für Parlamentarier auch zu, dass es da eine konkrete Jobbeschreibung gibt. Also du musst, also um deine Rolle zu erfüllen, musst du jetzt hier dies und das und das und das tun und dann ist dann irgendwie dein Tag fertig und wir sind zufrieden. Also das gibt es ja nicht.
Stattdessen lastet auf Politikschaffenden ein hoher Erwartungsdruck. In Kombination mit grenzenlosen Arbeitszeiten hat dies in den letzten Jahren parteiübergreifend zu Ausfällen geführt. 2019 brechen an einem Sitzungstag zwei Bundestagsabgeordnete im Plenarsaal zusammen. Die Erschöpften titelt die Zeit im Juni 2022 und beschreibt prominente Beispiele wie das des früheren SPD-Staatsministers im Auswärtigen Amt Michael Roth, der sich eine Auszeit nahm, um mit Erschöpfung und Versagensängsten umzugehen. Im September 2022 zieht sich der CSU-Politiker Thomas Glashauer von seinem Bürgermeisteramt der Gemeinde Aschheim im Landkreis München zurück, zur Behandlung eines Burnout. Im Juni 2023 richtet sich der parteilose Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nicolas Heckel, an die Öffentlichkeit.
Aufgrund meiner diagnostizierten belastungsbedingten seelischen Erkrankung wurde ich vom behandelnden Arzt krankgeschrieben.
Nur einige Beispiele, die zeigen, die Überlastung durchzieht alle Geschlechter, Altersgruppen, alle politischen Ebenen und Institutionen. Für Psychologin Katharina Simons ist das keine Überraschung.
Weil man halt viele verschiedene Interessensgruppen hat, die auf einen zugehen mit sehr widersprüchlichen Anforderungen. Man hat irgendwie sein Wahlvolk im Wahlkreis und man hat die Partei als Struktur, in der man eine Karriere vielleicht machen will oder wichtig werden möchte. Und man hat eben die Fraktion, die will vielleicht nochmal was anderes. Und dann seine politischen Feinde, die ja durchaus auch sehr angrifflich sind. Und wenn man es dem einen recht macht, hat man Probleme mit dem anderen. Also man hat die ganze Zeit so dieses Abgrenzungsproblem und ich muss mich entscheiden.
Ich habe vor ein paar Tagen eine Entscheidung getroffen, die in dieser Form wahrscheinlich die wenigsten BerufspolitikerInnen treffen würden.
Antje Karpek ist Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, als Corona die Welt lahmlegt. Ihre Partei ist Teil der Regierung, muss mit den Koalitionspartnern die Hauptstadt durch die Pandemie führen.
Je länger diese Krise andauerte oder diese Pandemie, desto mehr hat man ja auch die Folgen gesehen. Und desto größer wurde die Last zu wissen, dass wenn ich einen bestimmten Zustand aufrechterhalte, zum Beispiel Kitas und Schulen zu sind, desto mehr Kinder erfahren zu Hause Gewalt und schlimme psychische Misshandlungen, desto mehr Kinder werden dauerhaft soziale und psychische Probleme haben, desto mehr geraten alte Menschen in Einsamkeit oder sterben Menschen ohne jegliche Begleitung, desto mehr Menschen müssen ihre vielleicht über Jahrzehnte aufgebauten Firmen aufgeben, weil dann die privaten Ersparnisse aufgebraucht sind. Und wir haben wirklich alle an einem Strang gezogen. Es war so gesehen eine schöne politische Erfahrung. Aber gleichzeitig war das Wissen darüber, dass egal was man tut, man Schaden anrichtet, eine harte Verantwortung. Und die hat mir nicht nur emotional und psychisch zugesetzt, sondern auch körperlich.
Die Berliner Abgeordnetenhauswahlen im Herbst 2021 und die darauffolgenden Koalitionsverhandlungen tun ihr Übriges. Nach 10 Jahren als Fraktionsvorsitzende beschließt Antje Karpek im Februar 2022 zurückzutreten.
Streiken Sie bitte weiterhin aufrecht mit Leidenschaft für die wundervollste aller Städte. Aber vor allen Dingen passen Sie alle bitte gut auf sich auf.
Es war so eine Aneinanderkettung von Dingen, wo ich gemerkt habe, egal wie viel ich gebe, es reicht niemals aus. Niemand rechnet in der Politik mit einem Dankeschön oder mit einem Hasse, hat die Tasse richtig gut gemacht oder ähnlichem, sondern man weiß schon, wenn es so halbwegs funktioniert, dann ist schon das Maximum erreicht. Aber es war, nachdem ich eh schon wirklich K.O. war, und dann diese harten Koa-Verhandlungen hinter mir hatte. Und dann kam jeden Tag noch dies und noch das hinzu. Und also in der konkreten Situation war es dann so eine Reihe von Telefonaten, in denen ich dachte, wie redet ihr eigentlich mit mir? Und nee, das geht so nicht. Und in dem Moment, wo ich den Beschluss gefasst habe, zurückzutreten, das war innerhalb von wenigen Stunden, hatte ich so einen doch sehr deutlichen Moment von bis hierhin und nicht weiter. Es reicht. Schluss jetzt. Stopp. Ich habe unfassbar viel gegeben. Aus Überzeugung. Es war alles richtig und gut. Ich bereue das nicht. Aber hier ist jetzt Schluss. Und das war hart, aber es war auch richtig so.
Mai 2020. Ich setze mich mit einer Tasse Tee aufs Sofa. Ich bin an einem Tiefpunkt meines Lebens angekommen und muss mir eingestehen, dass dies nicht einfach nur eine schlechte Phase ist, die vorübergehen wird.
So beschreibt Katja Suding in ihrem Buch Reißleine einen für sie bedeutungsvollen Tag, der ihren Ausstieg aus der Politik, ihren Abschied als Landesvorsitzende der FDP, als stellvertretende Bundesvorsitzende ihrer Partei sowie als Mitglied des Bundestages zur Folge haben wird.
Ich bin einfach ein paar Wochen krank gewesen, auch nicht im Parlament. Das erste Mal in diesen 11 Jahren. Ich bin sonst auch mit Fieber ans Rednerpult gegangen. Und da war aber so ein Moment, wo ich, glaube ich, 3 Wochen einfach komplett zu Hause gewesen bin. Ich habe es geliebt, Politik machen zu dürfen, auch gerade im Parlament, aus der Opposition heraus auch Themen in die Öffentlichkeit zu bringen, Vorschläge zu machen, Druck zu machen. Das ist ja auch eine wichtige Aufgabe. Das habe ich geliebt, würde ich auch heute gerne noch machen. Aber all die, ich sag mal, Nebenwirkungen, die einfach dazugehören, die man auch nur schwer oder vielleicht auch gar nicht abstellen kann, die haben mir sehr zugesetzt. Die habe ich eigentlich nur ertragen. Und das habe ich ja sogar eine ziemlich lange Zeit gemacht, insgesamt ja 11 Jahre. Und irgendwann war wahrscheinlich die Kraft aufgebraucht, um diese Nebenwirkungen noch aushalten zu können.
Der mehrwöchige Rückzug und ein Seminar zur Selbstreflexion machen ihr klar, ein Kürzertreten allein reicht nicht. Zu viele belastende Faktoren sind unveränderlich. Für sie muss Schluss sein mit der Politik.
Ja, das war klar. Ich bin niemand, der gerne vorne steht und reden hält. Ich mache das zur Not und ich kann das auch ganz gut, aber ich tue es einfach nicht gerne. Es gibt manche Menschen, die sind geborene Rampensäue und die lieben es, da vorne zu stehen. Ich gehöre nicht dazu, was natürlich in der Politik etwas doof ist. auch Thema Öffentlichkeit gehört in der Politik dazu. Ist ja klar, dass man sich in einem demokratischen System als gewählte Abgeordnete erklären muss und soll. Das will ich auch gar nicht ändern, aber das ist mir oft schwer gefallen. Also mich hat es einfach irgendwann doch echt genervt, permanent ein Mikro, eine Kamera auf mich zu haben, immer wieder sprechen zu müssen, auch natürlich durchaus sehr hart angefasst zu werden. Wenn es um die Sache ging, war das völlig in Ordnung. Aber oft führte die Öffentlichkeit eben auch dazu, dass man sehr beschimpft wurde, auch ins Persönlich Gehende, in Hass und Hetze Gehende. Und das macht auch was mit der Person, die das abbekommt. Das ist gar nicht so einfach, das an sich abperlen zu lassen. Und irgendwann hatte ich dazu auch einfach keine Lust mehr. Auch der Wettbewerb in der Partei, wenn es dann um die Kandidaturen für Ämter und Mandate geht oder auch das Austragen von Konflikten und Meinungsverschiedenheiten. Da geht es in Parteien, und ich habe ja viele Unternehmen auch von innen gesehen, doch ganz schön rabiat zu. Und ich will einfach in keinem Umfeld sein, wo ich dann auch quasi gezwungen bin, damit es überhaupt läuft, meine Krallen so auszufahren.
Im September 2020 verkündet sie schließlich, dass sie sich nicht wieder für ihre Ämter bewerben wird. Sie macht eine Pause, orientiert sich neu, schreibt ein Buch. Als ihre Partei in Berlin Koalitionsverhandlungen zur Regierungsbeteiligung führt, macht Katja Suding Urlaub auf einer Ranch in den USA.
Ja, und das war dann schon so ein komischer Moment für mich zu wissen, okay, wenn ich damals einen anderen Satz gesagt hätte, nämlich ich möchte mich wieder bewerben um einen Listenplatz, dann wäre ich jetzt auch in irgendeiner Form Teil dieser Regierungsbildung geworden. Und jetzt saß ich eben da auf dieser Ranch in der Weite. Es war auch noch warm Ende November und ja, das war dann schon ein echter Kontrast. Dann dachte ich kurz, oh Gott, was habe ich da gemacht? Aber dann bin ich da noch mal ein bisschen rumgerannt, bin ein bisschen meditativ geworden. Und irgendwo wäre es bestimmt auch toll gewesen. Aber auch da gilt, das Paket an Nebenwirkungen wäre natürlich als Ministerin oder was auch immer Teil der Regierung noch mal größer gewesen. Also ich wäre da mit Sicherheit nicht glücklich geworden.
Nach Katja Sudings Entscheidung über ihren Rückzug aus der Politik kommen Politikschaffende, auch anderer Parteien, auf sie zu. Mit Bewunderung für diesen Schritt und dem Geständnis, insgeheim auch den Wunsch nach einem Ausstieg zu haben. Der dafür nötige erste Schritt des mit sich in Kontakt treten, in sich hineinfühlen, ist für viele, die bei Psychologin Katharina Simons um Unterstützung bitten, eine große Herausforderung.
Aber ich glaube, dass letztlich die Entscheidung am Anfang steht, ob man, also was man mit sich machen lässt und was nicht. Also welche Grenze halte ich ein? Also ich glaube, beispielsweise ist ja Schlaf so eine Sache, ne? Weil kein Mensch funktioniert mit zu wenig Schlaf. Für die Aktivisten haben wir Arbeitsblätter gebastelt, Burnout-Faktoren bewältigen, dann haben wir die 10 Säulen der Selbstfürsorge. Und es ist sehr umfangreiches Material. Also da gibt es unglaublich viele kleine Dinge, die dazu führen, dass man in seiner Balance bleibt. Mache ich überhaupt Sport? Was mache ich mit meinem Körper? Geht es meinem Körper gut?
Fragen, die für Antje Karpek essentiell waren, um in die Politik zurückzukommen. Sie behält ihr Amt als Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses ohne Fraktionsverantwortung. Auch Helena Marschall kehrt zu ihrem Engagement bei Fridays for Future zurück. Beide haben in ihren Pausen viel gelernt, ziehen jetzt klare Grenzen bei Arbeitszeiten und Work-Life-Balance, versuchen ihre Erkenntnisse in ihre Gruppen zu tragen.
Also wir haben mit Leuten auf so einem Kongress uns mal unterhalten und jede Person musste sich hinstellen und dann haben wir alle geraten, welche Hobbys diese Person wohl früher mal gehabt hat, vor der Klimakrise, also vor der politische Aktivismus kam. Weil es sind ja auch viele Leute, die sich engagieren, haben ja davor nicht den ganzen Tag auf der Couch gelegen, sondern haben halt auch ganz, ganz, ganz viele Dinge getan und waren irgendwie im Landesjugendorchester oder haben irgendwie irgendwelche krassen Sportarten gemacht und haben halt vieles davon aufgegeben für ihren Aktivismus. Und es war damals für uns alle total lustig, uns alle vorzustellen, was Leute früher mal wohl gemacht haben. Und natürlich ist es auch total schade irgendwo, weil das sind ja alles, weil die ganzen Menschen halt die Sachen nicht mehr gemacht haben. Und ich glaube, für mich ist es so, voll schön. Zum Beispiel, ich spiele jetzt wieder jede Woche Basketball. Da bin ich auch nicht erreichbar für irgendwas anderes. Und das mache ich halt, weil ich weiß, dass es cool ist und es macht Spaß. Und auch, weil ich weiß, dass ich es brauche.
Ich bin von einem Tag auf den anderen von 180% auf 3 runtergefallen. Und ich habe selten in meinem Leben so ein lautes Schweigen gehört, in den Tagen nach meinem Rücktritt. Zum Glück kam dann sehr schnell der Frühling. Und nachdem ich viele Folgen von Marie Kondo geguckt hatte und mir ein Dampfbügeleisen gekauft habe, mit dem ich irgendwie aussortiert und alles gebügelt habe und Möbel lackiert habe. Und habe ich dann irgendwann angefangen, einfach ganz viel mich mit Menschen zum Frühstück, zum Kaffee trinken, zum Mittagessen und zum Abendessen zu treffen und habe einfach das, was mir an sozialen Kontakten auch über super viele Jahre gefehlt hat, nachgeholt. Und dann habe ich natürlich meine absolute neueste Lieblingserkenntnis. Ich habe meine persönliche Bucketlist der Freude, wo ich angefangen habe, ich glaube auch erst vor einem halben Jahr, mir zu überlegen, was sind eigentlich Dinge, die ich schon immer mal machen wollte. Und das ist ein wundervoller und ganz großartiger Prozess, weil es einfach unfassbar viel Freude bringt und mir dadurch auch nachhaltig und langfristig Kraft gibt.
Kraft und Balance zu bewahren, fällt besonders dann schwer, wenn es zurück in ein Umfeld mit hohem Erwartungs- und Leistungsdruck geht. Dabei ist es gerade für Gruppen wichtig, an der mentalen Gesundheit zu arbeiten, findet Mona Bricke.
Die Care-Arbeit innerhalb einer Gruppe wird oft nicht so hoch geschätzt wie die Kampagnenarbeit. Oder innerhalb einer Partei, ist ja egal. Also die Arbeit, wo es darum geht, zu regenerieren, das Ganze auf eine gesunde und liebevolle und lebenswerte Basis zu stellen, das ist oft erstmal in zweiter Reihe. Und das müsste sich verändern, individuell und in Gruppen, Organisationen in der Gesellschaft.
Also Stellschrauben gibt es da sicherlich eine Menge in den Parteien. Wir haben eben über den Hamburger Landesverband gesprochen, dem ich einige Jahre vorgesessen habe. Natürlich gibt es da Möglichkeiten, die Gremienarbeit effizienter zu gestalten. Das gilt sicherlich auch für die Gremien auf Bundesebene der Parteien, aber auch in den Fraktionen. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, das noch ein bisschen besser hinzubekommen. Das Gleiche auch für den Wettbewerb um Positionen in den Parteien. Also man wird das nicht komplett abstellen können, aber ich denke, einiges lässt sich schon abmildern, wenn man es denn wirklich möchte. Und wenn ich dann auf die sozialen Medien gucke, da haben wir auch als Bürgerinnen und Bürger eine Verantwortung, also zu gucken, wie gehen wir eigentlich mit gewählten Abgeordneten um? Ist das immer der richtige Ton? Also ist das, gehen wir in den Dialog mit denen in einer Art und Weise, wie wir uns das selber wünschen oder vorstellen können? Oder ist es das vielleicht nicht?
Die Gesellschaft, da sind sich alle Gesprächspartnerinnen einig, ist mitverantwortlich dafür, unter welchen Umständen demokratische Politik gemacht wird. Sie wünschen sich mehr Miteinander oder konstruktiven Diskurs statt eines aggressiven Gegeneinanders.
Natürlich würde es sich alles weniger schwer anfühlen, wenn andere Menschen es genauso als ihre Verantwortung wahrnehmen würden, Veränderungen zu organisieren. Das ist ja etwas, was eigentlich alle betrifft. Also es gibt ja lauter Untersuchungen dazu, wie sehr auch gerade junge Leute unter psychischem Druck stehen und unter Stress, weil sie die Weltlage wahrnehmen. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, aktiv zu sein und Verantwortung zu übernehmen, ohne dass man daran kaputt geht. Eigentlich mein großer Rat an alle Leute, die sich irgendwie das Gefühl haben, es überfordert sie komplett, ist, sich erstens zusammenzutun mit anderen Leuten und dann etwas dagegen zu tun, weil wir sind nicht machtlos.
Meinen eigenen Schmerz, den Schmerz um den Zustand der Welt, dem einen Raum zu geben, den mit anderen zu teilen. Also zum Beispiel auch meine Geschichte mit anderen zu teilen, das ist Teil des Heilungsprozesses.
Dieser Raum kann verschiedene Formen annehmen. Die eines Buches, wie im Fall von Katja Suding und Antje Kapek, in Form von öffentlichen Stellungnahmen, wie bei Helena Marschall, oder durch Austausch und die Weitergabe von Erfahrungen, wie in den Workshops von Mona Bricke. Für sie alle ist das Teilen ihrer Geschichte auch eine Einladung an ihre Mitmenschen zu Empathie und konstruktivem Dialog. Denn in Zeiten, in denen die Demokratie unter Beschuss steht, verdienen diejenigen, die sie verteidigen, von uns ganz besonders, was auch sonst selbstverständlich sein sollte, Respekt und Wertschätzung.
Und dann wieder zur Ruhe kommen und nochmal tief durchatmen und wieder im Hier und Jetzt ankommen.
Erschöpft und ausgebrannt. Wie Arbeitsbedingungen und Druck die mentale Gesundheit von politisch Aktiven gefährden. Ein Feature von Madeleine Hofmann. Es sprachen Cornelia Schönwald, Barbara Becker und Thorsten Föste. Ton Ralf Perz, Regie Clarisse Cosset, Redaktion Carsten Burtke. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.